gerade das Lernen und Unternehmenskultur spielt da, glaube ich, einher, ist, Lernen ist doch das Aufnehmen von neuem Wissen über Prozesse, Trends und Technologien, was zwar nicht zwangsläufig zu Innovationen führen muss, um Gottes Willen, aber man ist offen für Neuerungen und kann diese Offenheit kann durch das Lernen unterstützt werden. Das heißt, eigentlich unterstützt das Lernen die Unternehmenskultur und umgekehrt eine offene Unternehmenskultur lässt dich regelmäßig dann auch nach Neuerungen oder innovativen Technologien und Trends Ausschau halten.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Unser heutiges Thema ist Innovation und Digitalisierung. Insbesondere erfolgreiche Start-ups zeichnen sich durch innovative Geschäftsmodelle aus. Entsprechend suchen viele etablierte Unternehmen den Zugang zum Gründerland, um auf Innovation zu stoßen. Daher frage ich mich heute, was können Unternehmen von Start-ups lernen? Insbesondere mit Blick auf Lernen, Wissensweitergabe und Innovationsgenerierung. Antworten auf meine Fragen liefert mir Senior Isabel Poppe. Sie arbeitet bei Plug and Play, einer Innovationsplattform, die die besten Technologie-Startups mit den weltgrößten Unternehmen zusammenbringt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich würde dich gern vorstellen, du bist Direktor InsurTech Munich und Head of Programs InsurTech Global bei Plug and Play Tech Center. Das ist ein langer Titel. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und gerne bringe ich da ein bisschen Licht ins Dunkel. Im Endeffekt bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren bei Plug and Play und bin so zu dem Titel gelangt. Ich überschaue alle unsere Partnerschaften mit Versicherungen im europäischen Raum. Habe eine Zeit lang auch alle unsere Accelerator-Programme global aufgebaut und betreut und mache hier jetzt noch regelmäßig Check-ins, fokussiere mich aber wirklich hauptsächlich auf meine Director-Rolle in SureTech hier aus unserem Münchner Epicenter heraus auf den europäischen Raum.
Und Plug and Play, das Unternehmen, ihr connectet die besten Technologie-Startups mit den weltgrößten Unternehmen, so in einem Satz. Also warum macht ihr das denn? Mit welchem Ziel?
Das ist sehr gut zusammengefasst, besser als ich das manchmal schaffe in meinem Elevator-Pitch. Genau, Plug and Play ist eine Innovationsplattform, ein Ecosystem, in dem wir Startups mit Corporates zusammenbringen, mit etablierten Unternehmen am Markt, mit dem Ziel, dass diese Startups entweder Inspiration für die etablierten Unternehmen liefern oder idealerweise vielleicht auch eine Kollaboration stattfindet, mit der Probleme, Herausforderungen und ja, Räume für Verbesserungen einfach gelöst werden können. Und das ist unser Hauptziel. Daneben sind wir gleichzeitig noch ein Venture Capitalist. Wir investieren in Startups global. Ich glaube, über 200 Investments haben wir letztes Jahr gemacht. Also sehr aktiv auf der Seite. Und durch diese Zusammenführung mit den Partnern, mit den Corporates, etablierten Unternehmen, können wir garantieren oder ermöglichen, dass die Startups auch wirklich Kunden gewinnen und weiterkommen in ihrer Entwicklung.
Wie viele Mitarbeiter hat Plug and Play denn und seit wann gibt es euch? Also seid ihr selbst noch ein Start-up oder schon darüber hinaus gewachsen?
Da würde ich sagen, das ist eine gute Frage. Rein von den Zahlen her sind wir definitiv kein Start-up mehr. Wir sind firmiert, glaube unter dem Namen Plug and Play in 2006. Also das sind schon definitiv mehr als eine Dekade an Historie und Erfahrung, die wir jetzt mit an den Tisch bringen. Wir sind global ca. 500 Mitarbeiter in 36 verschiedenen Standorten und haben unsere Aktivitäten eigentlich oder unsere Produkte und Lösungen sehr gut gefestigt. Man muss aber dazu sagen, dass wir sehr rasant, insbesondere in den letzten 3 oder 4 Jahren gewachsen sind, und das sehr im Stil eines Startups wahrscheinlich passiert ist. Wir haben Prozesse sehr schnell skaliert und versucht zu standardisieren, sind aber hier immer noch mitten dabei und können deshalb sehr gut auch immer noch das Startup-Wesen nachvollziehen.
Und ihr beschäftigt euch nicht nur mit der Versicherungsbranche. Du hast jetzt aber schon gesagt, du hast den Fokus auf die Versicherungsbranche. Das ist ja jetzt eine Branche, die eher als altmodisch oder konservativ gilt. Entspricht das Bild denn auch der Realität?
Ja, es ist eine sehr traditionsreiche, nennen wir es so, eine traditionsreiche Branche, die wirklich auf etablierten Produkten und Prozessen basiert. Allerdings eine sehr spannende Branche. Also es ist nicht uninteressant, weil es ein Thema ist, das sich in jedem Bereich deines Lebens, wenn man mal genauer hinguckt, wirklich jeden Tag, gefühlt jede Minute begleitet. Ob das Autoversicherungen sind, die Haustierversicherung, das Fahrrad, das du schnell irgendwo abstellen möchtest und nur für 10 Minuten versicherst, Reise, Gesundheit, macht das Ganze sehr faszinierend, weil es halt so viele Schnittstellen zu anderen Branchen hat, die wir mit Plug and Play auch abdecken. Allerdings finde ich es sehr reizvoll, in dieser Versicherungsindustrie zu bleiben. Ich glaube, es bietet einfach extrem viel Raum für Neuerungen, für wirklich Disruption vielleicht auch zu einem gewissen Grade. Und daher finde ich, auch wenn es ein traditionsreicher Charakter oder eine traditionsreiche Branche ist, ist sehr spannend für das Innovationsmanagement.
Wie bist du eigentlich zum Innovationsmanagement und jetzt auch speziell zur Versicherungsbranche gekommen? Also was ist dein Background?
Ich selbst komme ganz klassisch aus der BWL, Bachelor, Master und dann auch die Doktorarbeit in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Habe mich mit der Doktorarbeit allerdings bereits schon in dieses Feld Entrepreneurship entwickelt, habe über Non-Profit-Gründungsförderung gesprochen und wie hier das Angebot an die Start-ups gerichtet wird und bin auf diese Weise viel in Kontakt gekommen mit Venture Capitalists, mit Acceleratoren, Inkubatoren und habe dann schlussendlich auch nach der Dissertation angefangen, in einem Venture Capitalist zu arbeiten und auf die Art und Weise dann auch Plug and Play kennengelernt. Die Versicherungsbranche war ein Zufall und ein sehr glücklicher aus dem heutigen Standpunkt heraus.
Und du musst ja auch immer auf dem Laufenden bleiben, was neue Innovationen und Startups angeht. Wie machst du das? Was sind so deine Top 3 Informationskanäle?
Meine Top 3 Informationskanäle. Grundsätzlich habe ich sehr viele Newsletter, würde ich es mal nennen, abonniert. Ob das von Crunchbase ist, ob das von deutschen Medien wie Gründerszene ist, Medium. Also hier gibt es diverse Möglichkeiten, die ich morgens dann einfach durchgehe und schaue, okay, was sind denn die Highlights für meine Industrie, für unsere etablierten Corporate Partner und auch von der Startup-Welt, was bewegt sich hier? Also das ist für mich dieses schriftliche Durchskimmen der Nachrichten ist für mich sehr, sehr hilfreich, wirklich auf einer täglichen Basis. Ich höre einige Podcasts und ich muss zugeben, ich tausche mich sehr viel mit meinen Kollegen aus. Nicht nur hier im Team Insurance in München, sondern wirklich auch über die Industrien hinweg. Wir sind alle sehr, sehr junge Leute mit diversem Hintergrund, sehr verschiedene Profile und Skillsets. Und man kann hier inhaltlich, aber auch auf, auf so einer Soft-Skill-Ebene sehr, sehr viel noch lernen. Also das ist definitiv ein Informationskanal, den ich sehr, sehr häufig bemühe, um mich ja, zu informieren über oder weiterzubilden über bestimmte Trends oder Investment-Opportunities und Ähnliches.
Jetzt hast du auch schon das Wort Weiterbilden genannt. Wie viel Zeit investierst du denn jeden Tag in deine Weiterbildung? Also so mit diesen informellen Tätigkeiten, aber auch vielleicht formelle Tätigkeiten, die du machst?
Mhm. Tja, zusammengenommen würde ich wahrscheinlich schätzen, so eine Stunde am Tag, die ich mir nehme, um Artikel durchzulesen, um Trendreports durchzulesen, um 2-3 News über Startups nachzurecherchieren. Also wirklich reine Zeit, um mein eigenes Wissen zu erweitern in unserem Arbeitskontext, ist es wahrscheinlich so ein Stündchen am Tag, ja.
Heute wollen wir ja über Innovation sprechen. Ich habe das Wort Innovation, man benutzt es ja so oft einfach, mal im Duden nachgeschaut und da ist es definiert als geplante und kontrollierte Veränderung. Im ersten Moment fand ich das widersprüchlich, geplant und kontrolliert versus Innovation. Für dich ist es das aber wahrscheinlich gar nicht. Was bedeutet Innovation für dich denn?
Ich finde die Definition eigentlich sehr, sehr gut, denn wir verstehen das Ähnliche. Es ist eine Neuerung, eine Veränderung, was nicht immer vollständig neues Produkt sein muss. Es muss kein grandioser Einfall über eine ganz neue Strategie sein, sondern es kann wirklich die Verbesserung von einem bestimmten Prozess sein, beispielsweise durch ein Automatisieren des Prozesses. Dadurch steigert sich die Effizienz und das selbst ist schon eine Innovation, ein innovatives Vorgehen, um sich zu verändern. Und gerade in der Versicherungsbranche, also wir hatten es ja gerade schon, sehr traditionsreich, sehr reguliert, ist Innovation teilweise nicht das, was man sich vielleicht vorstellt, insbesondere mit Hinblick auf eher tangible Produkte wie die Mobilität oder im Retail-Bereich, sondern es sind kleine, teilweise wirklich sehr geplante, strukturierte Prozesse, um im Rahmen der Regulierung und Vorgebung halt auch sich weiterzuentwickeln.
Also es müssen nicht immer die fliegenden Autos sein.
Müssen nicht immer, aber definitiv wird schon daran gearbeitet, wie man diese denn versichert.
Okay, spannend. Was fördert denn Innovation und was verhindert Innovation? Hast du vielleicht so jeweils 2 bis 3 Top-Treiber oder auch Hemmer? Mhm.
Verhindern, also Innovationshemmer sind, ich habe es gerade schon angesprochen, von einer externen Perspektive definitiv Regulierung. Regulierung, Bürokratie um das Thema herum, wie weit kann ich gehen, was sind die Rechte, die hier bestehen, darf ich überhaupt auf die Daten zugreifen, die ich bräuchte, um meinen Kunden besser zu analysieren. Das ist wirklich eine Herausforderung für viele junge Startups, aber auch etablierte Unternehmen, Veränderungen einzuführen. Darüber hinaus, also das ist die externe Regulierung, auch hemmend kann intern die Bürokratie oder Hierarchien bestehende Prozesse sein, die dazu führen, dass Veränderung oder Innovation nur sehr schwer umzusetzen ist und man wirklich einen hohen Willen und eine hohe Ausdauer mitbringen muss, um sich vielleicht Budgets zu erkämpfen und überzeugend die Vorschläge wirklich an den richtigen Stellen und auch zeitnah anzubringen. Also das ist auf der Hemmerseite sind das, glaube ich, so die 2 auffälligsten Themen. Allerdings gibt es auch genügend Treiber und das stimmt mich dann immer recht positiv. Vielleicht, wenn du sagst 2, dann nehmen wir doch auch wieder die extern-intern Brille Ich denke, die Pandemie ist das beste Beispiel aktuell, die Not beziehungsweise eine Notwendigkeit, ob das jetzt die Pandemie ist oder vielleicht auch der Wettbewerb, das kann ein ganz klarer externer Treiber sein, Innovation oder Entwicklung voranzutreiben, zu beschleunigen, neue Ideen oder Perspektiven einzunehmen, und ist definitiv ein sehr gesunder auch Input, den man regelmäßig bekommt, teilweise allerdings etwas unkontrolliert. Also man muss eher reaktiv dann agieren. Interner Treiber, ganz klar, also Innovationskultur ist ein sehr, sehr großes Thema. Offenheit für neue Themen auch zu experimentieren, die Freiheit zu haben, nachzudenken. Das würde ich hier dazu zählen, zum internen Treiber der Innovation.
Über die Innovationskultur würde ich auch gerne noch mehr mit dir sprechen. Du hast jetzt selber auch schon gesagt, du investierst so eine Stunde am Tag für deine Weiterbildung, was, glaube ich, jetzt nicht jeder von uns macht. Wie denkst du denn, hängen die Entstehung von Innovation mit Lernen, Wissensweitergabe und eben der Unternehmenskultur zusammen?
Ein wahnsinnig großer Zusammenhang, absolut. Also gerade das Lernen und Unternehmenskultur spielt da, glaube ich, einher. Lernen ist doch das Aufnehmen von neuem Wissen über Prozesse, Trends und Technologien, was zwar nicht zwangsläufig zu Innovationen führen muss, um Gottes Willen, aber man ist offen für Neuerungen und kann diese Offenheit kann durch das Lernen unterstützt werden. Das heißt, eigentlich unterstützt das Lernen die Unternehmenskultur und umgekehrt eine offene Unternehmenskultur lässt dich regelmäßig dann auch nach Neuerungen oder innovativen Technologien und Trends Ausschau halten. Und ich denke, beides ist essentiell, um Innovation voranzutreiben und dann auch im nächsten Schritt wirklich anzunehmen und umzusetzen im Unternehmen. Nur weil man sieht, wie etwas sich entwickelt oder welche Neuerungen es geben könnte, welche man umsetzen könnte, heißt das noch nicht, dass die Umsetzung so einfach gegeben ist. Und daher ist das, denke ich, hoch relevant. Ich meine, wenn ich nicht weiß, dass ich meinen Rechnungsablegungsprozess mit einer künstlichen Intelligenz automatisieren könnte, dann wird es auch nicht zu einer Innovation in diesem Prozess kommen oder zu einer Weiterentwicklung in diese Richtung. Das ist, denke ich, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und du hattest auch nach Wissensweitergabe gefragt. Also das ist ja vielleicht etwas, was ich nochmal separat ansprechen würde, weil die Wissensweitergabe ist ja wirklich intern im Unternehmen dann auch getrieben und kann, denke ich, sowohl positiv als vielleicht auch negativ auf den Prozess oder auf Innovationen wirken. Wenn dir nämlich kein Wissen weitergegeben wird als Mitarbeiter, beispielsweise wenn du auf eine neue Rolle kommst, dann musst du dir deinen eigenen Weg bahnen und vielleicht findest du einen anderen, kreativeren Ansatz, als das bisher immer schon gemacht wurde.
An den Satz habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ja, auf der anderen Seite sollte natürlich nicht jeder das Rad neu erfinden müssen. Also hier den relevanten Grad zu finden zwischen Wissen und welches Wissen man weitergeben sollte, ist sicherlich einflussreich für die Entstehung von Innovation.
Ja, und jetzt speziell mit Blick auf Startups, wie ist denn die Unternehmenskultur von Startups und wie würdest du sagen, wo sind die Punkte, wo sie sich am deutlichsten von der von großen Unternehmen unterscheidet?
Vielleicht da ganz kurz als Einschub, wie wir als Accelerator oder Venture Capitalist Startups wahrnehmen oder was wir unter Startups verstehen. Ich glaube, viele haben bei dem Gedanken an Startups ein eher hippes Team im Kopf, junge Leute, vielleicht frisch von der Uni, die nebenher vielleicht sogar ihre Vision verwirklichen wollen. Das entspricht definitiv zum Teil der Wahrheit, aber nicht immer der Realität. Wir selbst kommen mit vielen Gründerteams in Kontakt, die sehr erfahren sind, erfahrene Professionals mit über, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren Berufserfahrung, teilweise im C-Level-Management bei sehr großen Unternehmen und die jetzt ihre Erfahrung umsetzen und mit ihrem Netzwerk einfach agieren, um ihre Vision umzusetzen und zu verwirklichen. Das nur als Vorweg-Einschub, weil ich denke, das ist sehr essentiell für die Beschreibung von der Unternehmenskultur von so einem Startup, denn die meisten sind von Visionen getrieben, die wirklich sie dazu verleiten, Projekte umzusetzen, ihre Lösungen weiterzuentwickeln. Das kann eher unstrukturiert ablaufen, absolut. Man findet seinen Weg und prüft regelmäßig, ob die geplante Lösung funktionieren kann. Kann aber auch mittlerweile in sehr strukturiertem Maße sein. Beispielsweise werden immer mehr Startups ausgegründet aus bestehenden Unternehmen. Da gibt es dann auch eine Genehmigung für das Projekt. Man startet ein Team, das daran arbeitet, und dann gibt es einen Endpunkt, wo man dann entscheidet, okay, beenden wir das Projekt oder führen wir das fort. Das spricht, denke ich, für die Startups selbst, dass die sehr selbstkritisch mit sich umgehen, ihre Vision und Mission auch sehr klar kennen und verstehen. Und mit diesem Drang nach Verbesserung von ihrer eigenen Lösung, aber auch der Gesellschaft dann tagtäglich arbeiten.
Also jetzt hast du zum Beispiel gesagt, die Startups werden dann auch aus Unternehmen ausgegründet. Also es sind dann erfahrene Professionals, die aus Unternehmen kommen. Und ist das jetzt der Zusammenhang zur Unternehmenskultur, also dass man nicht ein Projekt im Unternehmen macht, sondern ausgründet, damit die Unternehmenskultur anders und freier ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Die meisten Unternehmen haben sich sogenannte Sandboxes oder kleine Labs, Laboratorien aufgebaut, kleine Brutkästen, in denen sie Startups heranziehen können. Und zu Beginn dieser Entwicklung oder ja, dieser Maßnahmen waren die meisten Sandkästen, Spielplätze, Brutkästen, wie man es nennen möchte, und Laboratorien ein wenig abgetrennt vom Kerngeschäft des Unternehmens, um halt wirklich frei zu testen, ohne bestehende Strukturen oder Restriktionen. Mittlerweile hat man gemerkt, dass das natürlich nicht ideal ist. Und gerade wenn dann eine solche Entwicklung oder Innovation wieder in das Unternehmen eigentlich eingegliedert werden soll, es zu größeren Herausforderungen kommt. Das heißt, man hat diesen Innovationsprozess wieder näher an das Unternehmen herangeholt und zusätzlich auch sogenannte Intrapreneurship-Programme gestartet. Das heißt, auch wirklich aus dem Mitarbeiter, aus dem Unternehmen heraus diese Innovationskultur, diese Wissbegierde zu fördern, zu sagen, es ist okay, wenn du mal was vorschlägst, es ist okay, wenn ein Projekt mal schief geht. Das ist definitiv sehr wichtig und ich glaube, ein großer Schritt in Richtung Innovationskultur.
Also, wie würdest du dann die Innovationskultur von Startups zusammenfassen? Du hast jetzt schon so ein bisschen gesprochen von Vision getrieben, Wissbegierde, vielleicht so die drei Schlagworte, die das beschreiben.
Mhm. Den Spirit. Ich denke, absolut. Wissbegierde ist definitiv ein wichtiges Thema. Offenheit für auch Kritik, für neue Prozesse natürlich und für neue Ideen, aber auch für Kritik und Feedback, dass wie ein Projekt sich halt weiterentwickeln kann, Offenheit für andere Wege. Also das ist, denke ich, ein Schlagwort, das man in verschiedenste Richtungen ausbreiten kann. Und was Startups auch innehalten, ist eine Art, ja, Offenheit für oder Akzeptanz von Trial and Error Prozessen, eine Akzeptanz von Failure, also von dem Fehlschlagen einiger Projekte und dem Willen dann daraus auch zu lernen.
Ja, das Thema Fehlerkultur. Wie lernen denn Startups und wie unterscheiden sie sich da von großen Unternehmen?
Startups lernen auf verschiedenste Art und Weise. Es sind sehr smarte Teams und Leute in diesen Teams drin, die sehr performancegetrieben arbeiten und ihre Vision und Mission umsetzen wollen. Und dadurch lernt man vermutlich automatisch voneinander, von diesen Vorgehen, von der Mission selbst. Es ist ein sehr interdisziplinäres Arbeiten. In vielen Jobbeschreibungen findet man no job is not yours. Also keine Aufgabe ist nicht deine Aufgabe. Mhm. Und das wird sehr stark gelebt. Das heißt, du bist nicht nur in deinem eigenen Rollenprofil, sondern lernst halt über den Tellerrand hinaus auch andere Professionen oder Rollen während deines wirklich Day-to-Day-Jobs. Und was auch definitiv dazu zählt, Startups arbeiten sehr viel mit Investoren und Mentoren. Die Investoren sind teilweise ihre Mentoren. Das heißt, du bekommst als Startups sehr regelmäßig oder Startups fragen auch sehr früh nach Feedback. Haben geregelte Prozesse, und um diese Kritik oder Feedback auch aufzunehmen und damit umzugehen. Und die Offenheit, andere Experten nach Input zu fragen, ist natürlich auch ein Lernprozess selbst.
Und was können große Unternehmen davon dann jetzt lernen? Also was sind so die Tipps, was sich Unternehmen abschauen können von diesem Portfolio, was du gerade genannt hast?
Also ich denke, definitiv diese Akzeptanz, dass mal was schiefgehen kann, dass man auch mal Kritik für ein Projekt bekommt, dass in einer Art Trial-and-Error-Prozess gestartet wurde, dass man sich eingestehen muss, okay, wir sind vielleicht auch noch nicht so weit, diese Maßnahme oder diese Innovation umzusetzen, ist ein Learning-Tipp. Das können Corporates oder etablierte Unternehmen von Startups lernen, einfach zu akzeptieren, okay, wir haben das Projekt gestartet und es ist auch gut gelaufen, aber wir werden es nicht langfristig umsetzen oder es passt nicht zu uns, und damit umzugehen. Startups haben auch dieses Charakteristikum der Vision und dass sie halt wirklich ein klares Ziel verfolgen. Das ist etwas, was viele Unternehmen in ihrer Innovationstätigkeit und ihrer Art und Weise, Wissen zu teilen und Kultur zu etablieren, vielleicht noch nicht hundertprozentig nachvollziehen können oder noch nicht 100% etabliert haben. Dieses klare Ziel, wohin möchte ich mit dem Projekt, was möchte ich erreichen, welches Commitment brauche ich dafür, welches Budget brauche ich dafür, um das auszuprobieren. Das ist auch etwas, was Startups den großen Unternehmen sehr stark vorleben.
Das war jetzt der eine Bereich. Du hast gesagt, Startups können als Inspiration für Unternehmen sein. Du hast aber auch gesagt, es kommt zu einer Kooperation. Warum macht es denn Sinn, dass Unternehmen auch mit Startups kooperieren und sich nicht nur inspirieren lassen?
Das liegt ganz in der Natur, wenn immer, ich glaube, zwei Parteien aufeinandertreffen, dass man zum einen sehr viele neue Perspektiven gewinnt und Projekte deutlich schneller umsetzen kann, anstatt beispielsweise die entsprechende Funktion oder Lösung selbst zu entwickeln. Ich meine, wenn ich einen externen Experten für einen bestimmten, für ein bestimmtes Thema habe, dann hole ich mir den doch ins Boot. Dann lerne ich doch von dem und versuche, diese Erfahrung zu nutzen, um mein eigenes Wissen im Unternehmen aufzubauen, das Wissen und die Erfahrung anzupassen und dann eine entsprechende maßgeschneiderte Lösung für mich selber als etabliertes Unternehmen zu entwickeln. Daher ist eine Kollaboration oder Kooperation mit Startups definitiv hilfreich für, wie gesagt, neue Perspektiven, aber auch Zeitmanagement und Professionalität.
Ja. Ja, und in welchen Bereichen siehst du das größte Potenzial von Kooperationen?
Ich glaube, insbesondere in der Versicherungsbranche können wir da wirklich überall ansetzen, von der neuen Produktentwicklung. Einige Startups haben sich wirklich darauf spezialisiert, neue Versicherungsprodukte zu entwickeln. Es geht über die Distribution von den Versicherungsprodukten bis über Risikoprofile, die besser analysiert werden können, das Schadenmanagement, die ganze User Experience. Ich glaube, man kann durch die Bank weg, gibt es so viele Ansatzpunkte, wenn man mal nur entlang dieses Lebenszyklus von den Produktversicherungen guckt. Und dann kann man natürlich auch noch in das ganze Backend oder die ganze Infrastruktur gehen, ob das nun im HR-Bereich ist, also ganze Personalberatung oder Abteilungen, die mit Startups vielleicht den Recruiting-Prozess verbessern können oder das Management von Datensicherheit, das durch Startups unterstützt werden kann. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel Spielraum für Kollaboration.
Siehst du auch im Aus- und Weiterbildungsbereich Potenziale und wenn ja, welche da?
Sehr viel Potenzial. Ich glaube, viele Unternehmen bieten aktuell noch die klassischen Seminare und Schulungen an, dreimal im Jahr zu einem bestimmten Thema, jedes Jahr das Gleiche. Also jetzt überspitzt gesagt, aber es gibt Startups, die sich darauf spezialisiert haben, große Unternehmen die Aufgabe oder die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen durch rollenspezifische, altersspezifische Programme, Applikationen und ja, sehr dynamisches Lernen hier unterstützt wird, entweder bezogen auf den Unternehmenskontext oder auch bezogen auf Themen der Achtsamkeit und eher in diesem Soft-Skill-Bereich. Wie gehe ich denn bewusst mit meinen Mitarbeitern um? Und das definitiv der Unternehmenskultur wirklich sehr förderlich wirkt.
Wie kann man denn Innovation messen?
Für Startups ist es relativ simpel eigentlich. Also da kann man eine Bewertung von einer Investmentrunde heranziehen und auch das Feedback von etablierten Unternehmen oder die Rückmeldung und das Interesse von etablierten Unternehmen. Für bestehende Unternehmen ist es gar nicht so einfach. Wir hatten das Thema Kultur jetzt wirklich sehr intensiv und wie misst man denn einen Mindset-Change? Ja, wie misst man denn Offenheit und Neugier? Also ich glaube, hier gibt es wirklich einige Komponenten, die sehr, sehr schwer greifbar sind im Zusammenhang mit Innovation und wie man diese jetzt umsetzt und entwickelt. Aber absolut, Zahlen, Fakten werden immer mehr gefragt und es gibt viele Unternehmen, die sich jetzt KPIs setzen, also Key Performance Indicators, die beispielsweise ausgerichtet sind auf die Anzahl an Startups, die man im Jahr sieht oder die Anzahl an Startup-Kollaborationen oder wie viele neue Umsatzquellen wurden denn generiert, konnten Kosten eingespart werden oder Zeit eingespart werden. Also das sind Größen, die man heranziehen kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass Innovation ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, solche Zahlen sieht man meistens erst oder deckt man meistens erst in 3-4 Jahren auf, wenn wenn das Projekt wirklich oder die Innovation wirklich sich im Unternehmen dann etabliert hat. Und daher kommt ist das Messen von Innovation wirklich sehr stark abhängig davon, wo das Unternehmen sich denn in seiner Innovation Journey, also wirklich in dieser Reise entlang der Innovation befindet, ob es noch sehr, sehr jung und unerfahren in dem Bereich ist oder wirklich schon quasi Innovation am Fließband schafft.
Also ja, da einfach so ein bisschen Geduld und schauen erstmal. Also es gibt Zahlen, aber man braucht einfach vielleicht auch mal vorher die Freiheit.
Korrekt,
um absolut, eben ja. Das Wissen aufzubauen und den Blick über den Tellerrand überhaupt zu ermöglichen.
Genau, genau.
Okay, super, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende vom Interview. Ich denke, wir haben viele spannende Bereiche abgedeckt. Am Schluss gibt es immer noch 2 Fragen, die jeder Podcast-Gast bekommt. Und die erste Frage wäre, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen? Ich meine, du beschäftigst dich damit ja schon täglich sehr viel. Was ist so dein Tipp für die Hörer?
Mein persönlicher Tipp, und das ist wirklich einfach meine Erfahrung, ist die Empfehlung, über die eigene Rolle oder Profession hinauszuschauen. Das kann im Unternehmenskontext natürlich sein, aber auch im privaten Umfeld, sich viel mit Leuten zu unterhalten, die gut sind oder spezialisiert sind auf einen anderen Bereich als den eigenen und hier dann Themen zu erfragen oder sogar selbst zu erarbeiten, ist etwas, was mich wirklich tagtäglich sehr, sehr weiterbringt, wenn ich aus meiner eigenen Comfortzone ein bisschen herauskomme.
Ja, absolut. Und wen würdest du nominieren als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning?
Ich würde Jan Küsser nominieren vom Founders Fight Club. Wir arbeiten mit denen schon oder mit dem Founders Fight Club schon seit 3-4 Jahren jetzt zusammen, sehr erfolgreich in den verschiedensten Bereichen, ob das Events sind, aber auch unsere eigenen internen Schulungen zum Thema Leadership, zum Thema Sales-Strategien. Und Jan macht einen echt spitzen Job im Bereich Learning, auch E-Learning. Und deswegen würde ich ihn sehr, sehr gerne empfehlen.
Super, vielen Dank. Dann danke für deinen Input und deine Zeit, Xenia.
Ich danke dir, vielen lieben Dank.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die offizielle Webseite zum Podcast ir-c.de/podcast. Da findet ihr auch meine Kontaktdaten und alle älteren Folgen. Schreibt mir gerne eure Ideen und Gedanken zum Thema Innovation und Digitalisierung oder auch generell zum Podcast. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint nächsten Monat, wie immer am 4. Montag im Monat. In dem Sinne, stay tuned!